HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Tausche Krempel gegen Lebensglück. So könnte man die Geschichte von Anne Weiß zusammenfassen. Als sie ihren Job als Lektorin verliert und sich eine Auszeit in Indien nimmt, beginnt sie alles in Frage zu stellen und auszumisten. Zuerst den Kleiderschrank, dann ihr komplettes Leben. Je mehr Zeug sie los wird, umso freier fühlt sie sich. Mein Leben in drei Kisten, heißt das Buch von Anne Weiß. Darin erzählt sie über ihre Wandlung zur Minimalistin. Aber was heißt das eigentlich, minimalistisch leben, aus dem Konsum aussteigen, seinen Alltag nachhaltig gestalten? Und warum liegt darin für sie der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben? Das möchte ich wissen von Anne Weiß. In HR Info das Interview. Frau Weiß, ich habe ein paar Sachen mitgebracht aus meiner Wohnung und Sie sollen mir jetzt bitte, bitte helfen, diese in zwei Kartons zu sortieren. Die habe ich hier neben mir. Auf dem einen steht drauf, behalte ich. So, den habe ich hier neben mich gestellt und ganz weit weg auf dem Boden ist ein Karton mit dem Zettel, kann weg.
Okay.
So, und ich habe jetzt folgende Sachen mitgebracht. Hier, einen alten, bunten Kinderkassettenrekorder mit kleinem Mikro. Da haben, ehrlich gesagt, noch meine beiden Kinder früher damit gespielt. Da ist sogar noch eine Kassette drin. Kann das weg oder behalte ich das?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Das Kind spielt jetzt nicht mehr damit, ne?
Nein, das Kind ist jetzt ein Teenager.
Genau, das hätte also einen rein nostalgischen Wert.
Ja.
Ich frage mich in solchen Fällen immer, oder ich aktiviere in solchen Fällen eigentlich immer meinen inneren Spock. Sie kennen ja vielleicht den
Vulkanier aus Star Trek. Genau.
Und der stellt mir dann diese Fragen und der ist ja quasi mit dem Hintergrund, Mensch zu sein, gleichzeitig wie auch Vulkanier, hatte er ja diese Möglichkeit, irgendwie dieses Gefühlstechnische schon auch irgendwie so im Ansatz zu verstehen und stellt deswegen viele Fragen. Und das kennen wir ja aus dieser Serie. Ich stelle mir diese Fragen dann immer quasi stellvertretend für ihn und ich würde ihn fragen lassen, dieser Gegenstand, benutzen Sie den noch? Also
nein.
Hat er irgendwie, ne, was ist denn sozusagen der emotionale Wert dieses Gegenstandes? Also was würde Ihnen fehlen, wenn Sie ihn weggeben?
Eigentlich wahrscheinlich gar nichts. Ich habe die schönen Erinnerungen in meinem Kopf.
Ja, diese Erinnerungen sind ja im Kopf. Sie merken das ja schon so ein bisschen, wenn Sie diesen Fragen auf den Grund gehen, dass das weder einen funktionalen Wert noch wirklich einen emotionalen Wert hat, weil diese Erinnerungen mit dem Kind, die gibt's ja nach wie vor und die sind in Ihrem Kopf, die sind nicht in diesem Kassettenrekorder.
Okay, also ich tue das jetzt mal in die Kiste, kann weg.
Genau. Plop.
Dann habe ich was dabei, ist auch noch in einer Plastiktüte drin, wie peinlich, aber die ist schon mehrfach gebraucht, immerhin. Mhm. Da kommt jetzt raus, eine Schluppenbluse, war sündhaft teuer, das Ding. Feine Seide im Leopardenmuster. Ja. Habe ich ehrlich gesagt bisher nur einmal angezogen. Kann weg oder behalte ich das?
Sehr schick natürlich. Vielleicht gefällt sie ihrer besten Freundin oder sie gefällt jemandem, der sie in einem Secondhand-Laden sich anschaut. Aber natürlich, wenn sie nicht anziehen, ist es immer so eine nicht getroffene Entscheidung. Und diese Schluppenbluse ist ganz offensichtlich so etwas. Ich würde sie an ihrer Stelle weggeben. Ich würde den richtigen Platz dafür suchen.
Gut. Weg.
Wir machen jetzt so weiter und Ihre Wohnung ist leer.
Ganz leer, super. Jetzt habe ich hier Erbstücke. Diverse Porzellanerbstücke von meiner Oma. Kaffeekännchen mit Blümchen drauf. So eine braune Teetasse mit so einem Wüstenmotiv. Ein Zuckerdöschen. Eine grüne Vase mit Goldrand. So ein buntes Sammelsurium. Ich denke mal, die Sachen sind so aus den 40er oder 50er Jahren. Weg damit oder behalten?
Auch da kommt es natürlich drauf an, benutzen Sie sie? Hängt Ihr Herz in irgendeiner Form dran?
Nein.
Und wenn ja, in welcher?
Nein, ich weiß nur, dass sie von meiner Oma stammen.
Ja, es hat diesen emotionalen Wert dadurch, dass es ein Erbgegenstand ist. Das verstehe ich. Meine Oma ist kürzlich gestorben. Die hat mir auch einige Sachen hinterlassen. Sie hat aber immer gesagt, wenn du es nicht brauchst, Kind, oder wenn du es irgendwie halt nicht haben willst, dann musst du es eben weitergeben. Also die hat selber nicht an diesen Gegenständen gehangen. Und deswegen ist man vielleicht auch einfach so im übertragenen Sinne, fühlt man sich dann dafür verantwortlich, obwohl derjenige selber das vielleicht gar nicht so sehen würde. Also ich würde mich freimachen davon tatsächlich. Vielleicht behalten Sie eins davon und geben den Rest weg.
Genau, ich tue das jetzt erstmal auf die Seite. Ja. Ich entscheide mich.
Vielleicht
jetzt
kann
noch
man
nicht
sowas
so,
auch aktiv mal benutzen, dass man sich vornimmt, okay, diese Zuckerdose oder dieses Milchkännchen, das ist jetzt der Gegenstand, den ich auch wirklich verwende jeden Tag. Weil dann haben Sie einen viel größeren Nutzen davon.
So, mein nächstes gutes Stück hier. Habe ich aus meinem Küchenschrank gezogen. Das ist ein elektrisches Gerät zum Milchaufschäumen.
Ich habe mich schon gefragt, was das ist.
Habe ich vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen. Mhm. Habe ich ehrlich gesagt ein, zweimal benutzt und dann nie wieder. Mhm. Kann weg oder soll ich es behalten?
Es gibt ja ganz viele so Küchengeräte, die unseren Haushalt zukrempeln. Das war bei mir genauso. Ich habe die irgendwie dann weiter verschenkt oder ins Sozialkaufhaus gebracht oder eben, ne, vielleicht auch kann man das dann jemandem geben, der wirklich gerne Kaffee trinkt und dann auch wirklich Milch trinkt. Ich trinke sowas ja nicht. Deswegen, ich würde es ehrlich gesagt weggeben.
Mhm. Gut, dann kommt das auch in die Kiste, kann weg.
Sehr gut.
Und dann habe ich, ja genau, das ist wirklich ein schwieriger Fall. Ich habe einen Stapel alter Briefe. Und zwar sind das zum Teil alte Liebesbriefe von Ex-Freunden, sogar noch von meinem allerersten Schwarm in der Schule. Wir haben uns fleißig geschrieben. Sowas kann ich doch nicht wegschmeißen, oder?
Die würde ich nicht weggeben, tatsächlich. Nee,
ne?
Nein. Das ist auch ein Tipp meiner Oma oder ein Rat meiner Oma, die gesagt hat im Altenheim, der ist ja viel verloren gegangen auf der Flucht. Ne? So ein typisches, so eine typische Fluchtgeschichte gewesen, irgendwie, wo sie aus Oberschlesien dann nach Deutschland gekommen ist und sich dann irgendwie halt viele Dinge entledigen musste oder auch viele Dinge einfach nicht mitnehmen konnte. Und sie hat im Altenheim immer zu mir gesagt, dass sie genau diese Dinge vermisst hat. Also Briefe, Fotos, solche Gegenstände, die sind unwiederbringlich. Das ist etwas, was ganz persönlich mit ihnen verknüpft ist. Man braucht Zeit, um sich dessen zu entledigen oder das zu verschlanken. Sie könnten sich mal im Urlaub vornehmen, okay, ich behalte jetzt wirklich nur die Liebesbriefe von dem Ex-Freund, der mir wirklich was bedeutet, auch heute noch. Oder ich behalte nur die Sachen, die wirklich witzig sind. Ich habe so Briefe von meinen Schwestern auch behalten und tatsächlich auch Liebesbriefe von Männern, die mir tatsächlich auch heute noch was bedeuten oder damals viel bedeutet haben. Das muss man dann im Einzelfall entscheiden, aber dafür braucht man tatsächlich Zeit. Und dann haben sie einen Stapel, der ist halb so groß und mit dem können sie dann gut weiterleben.
Also das ist das Einzige, was in die Kiste kommt, behalte ich. Und das Porzellan von meiner Oma, das kommt noch auf die Warteliste. Mhm. Ja, super. Ich merke schon, Sie haben eine ganz gute Technik entwickelt, mit dem Blick einer Minimalistin da drauf zu schauen und daran zu gehen. Autorin Anne Weiß in HR Info, das Interview. Mir fällt es eigentlich schon schwer, mich von Dingen zu trennen. Wie war das bei Ihnen, als Sie damit angefangen haben? Sie sind ja vorher doch auch gern shoppen gegangen, haben auch viele Sachen einfach besessen in Ihrer Wohnung.
Ja, genau. Ich war so ein typisches Shoppingkind der 80er Jahre, also ne, Konsumjahrzehnt, und man wollte sich alles leisten können und deswegen war ich so ein bisschen infiltriert von dieser Idee, ich müsste auch wirklich alles haben, also jedes technische Gadget, was neu auf den Markt kommt, und möglichst alle Kleider, die ich irgendwann mal auf irgendwelchen Gelegenheiten trage, die ich heute noch nicht näher definiere, und so habe ich irgendwie halt einen riesen Berg von Krempel angesammelt gehabt, und das war schon schwer, sich davon zu trennen. Allerdings gibt es ja Möglichkeiten, in einem kleinen Rahmen anzufangen, zum Beispiel mit dem Kleiderschrank, das ist dann ein begrenzter Bereich. Also Sie wissen ja, welche Klamotten Sie am liebsten anziehen. Und so ging mir das auch. Ich habe die alle einmal rausgeräumt und dann habe ich geguckt, okay, was ist das, auf was ich gar nicht verzichten kann? Und dann die Sachen, die ich vielleicht nochmal brauche, irgendwie in so eine Art Maybe-Box reingetan, die ich dann oben auf den Schrank getan habe. Nach einem halben Jahr habe ich entschlossen, welche davon behalte ich und welche gebe ich weg.
Sie waren ja damals in einer Umbruchphase, hatten Ihren Job verloren als Lektorin in einem Verlag und haben dann mit einer Freundin erstmal eine Reise nach Indien gemacht. Eine Reise, von der Sie doch sehr verändert zurückgekommen sind. Das war Anfang 2015. Was war da passiert in Indien?
Also wichtig ist das, was davor passiert ist. Ich habe meinen Job verloren und bin so ein bisschen mit diesem Gedanken nach Indien gefahren, so naiv, wie man halt dann so ist, irgendwie, ja, Indien, das Land der Sinnsuche, da finde ich irgendwie halt, was ich suche. Natürlich ist das dann so, dass man das vielleicht im ersten Moment gar nicht merkt, aber mir ging es so, dass ich auch viele Begegnungen hatte und auch einen Mann getroffen habe, der weitgehend ohne Gegenstände lebt, der sich tatsächlich den Wunsch erfüllt, einmal im Jahr dann nach Indien zu fahren und dort seine Freunde zu besuchen und dort auch so zu leben, wie ihm das beliebt. Und dafür arbeitet er die andere Hälfte des Jahres.
Und das war Ihr Erleuchtungserlebnis, dass Sie diesen Mann getroffen haben? Oder?
Naja, er hat mich tatsächlich diese Art Bockfragen gefragt, die ich mir dann später selber auch gefragt habe oder gestellt habe bei den Gegenständen, die ich losgeworden bin. Der hat mich einfach gefragt, macht dich denn das, was du da hast, glücklich, oder macht dich dieser Lebensstil glücklich? Und was müsstest du tun, um dann glücklich zu werden? Und dann habe ich mir gedacht, nee, diese ganzen Sachen, die ich habe und die ich mir leiste durch diesen Job oder auch dieser Druck, den man hat, sich irgendwie halt in der heutigen Gesellschaft immer beweisen zu müssen und die neuesten Sachen zu haben und da mitzuspielen irgendwie auf einem bestimmten Level, das macht mich tatsächlich gar nicht zufrieden. Und ich habe gedacht, was was möchte ich denn eigentlich wirklich mit meinem Leben machen? Weil es ist doch eine sehr begrenzte Zeit, die wir hier auf Erden haben. Mhm. Ich habe diese bestimmte Zeit hier und muss das damit anfangen, was ich am liebsten damit tue. Und ich habe mir vorgenommen, das zu tun. Es war so eine Art Selbstexperiment.
Ja. Was bedeutet minimalistisch Leben für Sie? Worum geht es im Kern?
Minimalistisch Leben bedeutet für mich, den Wert auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu legen. Und das ist eben dieser Luxus, Zeit zu haben.
Das heißt, Sie haben auch heute noch Luxus? Also das Gefühl, dass Sie auch Luxus im Leben kennen?
Tatsächlich fühle ich mich sehr luxuriös, wenn ich eben Zeit für die Dinge habe, die ich gerne tue, wenn ich Zeit für die Menschen habe, mit denen ich gerne zusammen bin. All das, was ich vorher nicht hatte, dieses Gefühl, ständig gehetzt zu sein, ständig durch mein Leben zu rennen, immer irgendwie halt alles nur so mit halbem Blick mir angucken zu können, gerade Freizeitsachen einfach immer auch nur so, ja, auf der halben Arschbacke, sage ich mal, anzusetzen und dann gleich wieder mit dem Auge irgendwie halt auf das zu schielen, was in meinem Terminkalender steht. Dieses Gefühl nicht mehr zu haben, ist für mich ein unglaublicher Luxus und dafür verzichte, also ich kann es gar nicht mal richtig verzichten nennen irgendwie, ne? Weil ich auch gemerkt habe, wie wenig Dinge man eigentlich braucht, um zufrieden zu sein.
Zum Beispiel so Sachen wie in den Urlaub fliegen. Geht oder geht das nicht für Sie?
Ich habe mit einem Kollegen zusammen ein Klimawandelbuch geschrieben oder ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Das hat mir schon damals bei der Recherche gezeigt, dass ich so nicht weitermachen konnte, wie ich das bisher getan habe. Als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, was mir wichtig ist im Leben und worauf ich Wert lege, hat das immer mehr dazu geführt, dass ich mir auch die Frage gestellt habe, darf ich eigentlich auf Kosten der nächsten Generation diese ganzen Luxusgüter haben? Darf ich auf Kosten der nächsten Generation mir meinen Urlaub in Bali gönnen mit dem tollen Meditationsretreat, was ich mir gebucht hatte? Und bin dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann das eigentlich nicht mehr mit gutem Gewissen tun. Es fehlt mir auch nichts, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe dieses Jahr einen Radurlaub gemacht, der war viel erholsamer als jeder Urlaub, den ich mit einem Flieger jemals gemacht habe.
Spontan shoppen gehen und ein Schnäppchen ergattern, geht oder geht nicht?
Ich gehe an diesen Prozentzeichen mittlerweile vorbei. Und auch das ist eine große Erholsamkeit. Jetzt, wo ich beschlossen habe, dass ich das einfach nicht mehr mache und daran vorbeigehe, ist mein Leben sehr viel leichter geworden. Und ich muss auch nicht so viel Geld ausgeben für Dinge, die ich hinterher eh nicht benutze.
Ohne Handy und Internet leben, geht oder geht nicht?
Das geht tatsächlich für mich nicht so richtig.
Sehen Sie, das wäre sozusagen ja die letzte Konsequenz. Ja. Ne? Wenn man vom einfachen Leben träumt, dann müsste man sich doch eigentlich auch komplett ohne Digitales zurechtfinden.
Ja, als Autorin ist das ein bisschen schwierig natürlich. Mit unserem Beruf ist das immer eine Frage von, was muss ich im Internet tatsächlich auch recherchieren? Wie muss ich verbunden sein mit Menschen? Ich schicke meine Texte ja auch per Mail, wenn ich die an meine Lektorin schicke. Insofern brauche ich das. Was ich allerdings gemacht habe, ist diese Art von digitaler Diät, also mir anzugucken, welche Apps auf meinem Handy brauche ich wirklich, was lenkt mich von den Dingen ab. Mhm. Wir sind ständig verführt, man merkt das ja so, ich habe gestern in der Bahn gesessen, irgendwie wahnsinnig viele Leute um mich rum, starren alle auf ihr Handy und kommunizieren da. Und das kann man durchaus verhindern und das habe ich auch für mich ein bisschen eingestellt. Das heißt, ich habe wirklich nur Sachen auf meinem Handy, die ich wirklich brauche. Ich telefoniere damit, ich gucke ab und an, wo bin ich jetzt, gerade wenn ich die Gegend nicht kenne, und das war es dann auch.
Sie sagen ja auch, mein Leben passt heute in drei Kisten. Ich habe mir die Frage gestellt, wie groß müssen denn diese drei Kisten eigentlich sein? Ohne was können Sie denn gar nicht leben? Also was ist denn da unbedingt drin?
Es gibt die Gebrauchsgegenstände, die ich natürlich auch brauche, wie jeder Mensch. Jetzt im Winter brauche ich eine Winterjacke. Das geht gar nicht anders, vor allen Dingen in Berlin. Das sind so die funktionalen Notwendigkeiten, die jeder Mensch hat. Ich brauche meine Lieblingstasse. Ich habe meine Wasserflasche, wenn ich unterwegs bin. Ich brauche natürlich mein Handy und mein Zeug. Aber das habe ich nicht direkt in der Kiste, sondern das sind die Sachen, die ich jeden Tag verwende. Emotionale Dinge sind tatsächlich auch ein Punkt. Also das, was meine Oma mir beigebracht hat, dass man eben solche Sachen wie alte Liebesbriefe nicht wegschmeißt. Man verschlankt diesen Besitz, aber man hat dann doch immer noch ein paar, und ein paar Fotos haben sich auch angesammelt. Ich bin ja aus so einer analogen Zeit. Ich bin ja so ein Kassettenkind. Allerdings habe ich tatsächlich mich von allen Kassetten getrennt, weil ich einfach auch keine Abspielstation dafür mehr habe. Ich habe keinen Kassettenrekorder jetzt wie Sie mit dem kleinen Mikrofon da dran.
Wenn man so ein Leben aus drei Kisten leben will, dann klappt das aber auch nur, wenn man im hippen Berlin in einer WG lebt, keine Möbel braucht, keine Kinder hat, keine Familie, die man versorgen muss. Sonst klappt das alles nicht, oder?
WG ist schon mal ein guter Tipp. Ich glaube, die kann man auch auf dem Land gründen, wenn man gerne möchte. Das muss ja auch nicht unbedingt eine klassische WG sein, sondern einfach viel zusammen nutzen oder viel zusammen leben. Das bedeutet schon, weniger Gegenstände überhaupt zu brauchen. Also wenn der Nachbar, den ich gut kenne, ein Bügeleisen hat und ich brauche das nur einmal im Jahr, dann würde es reichen, dass dass der das hat und ich mir das nicht kaufe, sondern ich dann irgendwie meine Sachen für die Buchmesse irgendwie halt einfach nur mit seinem Bügeleisen bügle. Klar ist das eine Frage der Lebensumstände. Ich sage in meinem Buch auch nicht, dass das jeder so machen muss wie ich. Ich sage nur, es gibt viele Menschen, die diese Möglichkeiten haben und das zu hinterfragen ist durchaus sinnvoll.
Wie kommt denn Ihr Freundeskreis mit Ihrem Lebensstil klar? Ecken Sie auch an? Provozieren Sie? Ernten Sie Widerspruch oder finden das alle toll, weil Sie sowieso in so einer Blase leben?
Ich glaube, dass das einfach eine Frage ist. Viele Menschen verspüren heute dieses Gefühl, dass es einfach zu viel ist, dass wir zu viele Dinge haben, dass wir uns einfach, dass es nicht mehr froh macht, sich irgendwas leisten zu können, weil wir diese Sachen einfach auch ja nie benutzen, weil wir einfach viel zu viele Sachen haben. Dass man einfach gar nicht mehr, ja, sich wirklich auf das einzelne Ding konzentriert und das auch wirklich gar nicht mehr zu schätzen weiß.
H-Info, das Interview mit Autorin Anne Weiß. Sie lebt minimalistisch, vegan, nachhaltig, hat über ihre persönliche Geschichte und ihren Lebensstil ein Buch geschrieben mit dem Titel Mein Leben in drei Kisten. Das ist für mich jetzt das Stichwort. Wir kommen in unserer Sendung sogar mit nur einer Kiste aus. Das ist wirklich nachhaltig. Das ist unsere H-Info-Interviewbox. Und da habe ich Folgendes für Sie reingetan. Bitte jetzt gut zuhören.
Nehmen Sie jedes Stück in die Hand.
Hold each item.
Okay, verstanden. Wenn ein Stück bei Ihnen Freude entfacht, dann fühlen Sie so ein King.
Haben Sie erkannt, wer das war?
Ja, ich glaube, die Frau kennt wahrscheinlich ganz Deutschland inzwischen auch. Das ist natürlich Marie Kondo, die sehr bekannt geworden ist.
Die Queen des radikalen Aufräumens, eine ganz zierliche Japanerin. Und das war ein Ausschnitt aus ihrer Netflix-Serie, in der sie den Amerikanern zeigt, wie sie ihre vollgestopften Häuser entmüllen, nämlich mit dieser Glücksgefühl-Methode. Möchten Sie sowas sein wie die deutsche Marie Kondo?
Nein, auf gar keinen Fall.
Sehen Sie sich nicht so als Vorreiterin dieser Bewegung in Deutschland?
Nee, gar nicht. Also mein Anliegen war es, auszuprobieren, wie fühlt sich das an und das zu schildern. Und zwar, wir haben ja viele Ratgeber, auch Marie Kondo ist eine inzwischen von vielen. Sie ist die bekannteste aus dieser ganzen Richtung. Aber selten wird geschildert, wie fühlt man sich denn wirklich dabei, wenn man das ausprobiert. Und darum ging es mir eigentlich eher. Ich finde es ein bisschen beängstigend mit diesen ganzen Sachen, die Marie Kondo so vorschlägt. Das ist auch viel zu spirituell für mich. Ich finde es merkwürdig, wenn ich meinen Wasserspender fragen soll, ob er mich glücklich macht und mich liebevoll von ihm zu verabschieden oder so. Das ist irgendwie einfach nicht mein Ding.
Ja, sie geht sehr wertschätzend mit den Sachen um. Aber sie hat vor kurzem einen Shitstorm ja erlebt, weil sie einen Online-Shop aufgemacht hat und dort eigentlich entgegen ihrer Philosophie vor allem Deko und Krimskrams verkauft. Zum Beispiel klingende Rosenquarzkristalle, Geschirr und so weiter. Zeug, das man nicht unbedingt braucht und das noch zu überteuerten Preisen. Viele Fans waren so wütend auf sie, weil sie das Gefühl hatten, Marie Kondo meint es eigentlich nicht ehrlich mit dieser Aufräummasche. Ihr gehe es nur ums Geschäft. Wie ernst ist es Ihnen denn mit dem, was Sie tun und wie Sie leben?
Also anders als Marie Kondo verdiene ich keine Millionen damit. Tatsächlich ist das inzwischen so eine richtige Industrie. Würde ich aber auch gar nicht wollen. Erstens, wofür bräuchte ich das Geld? Ich kaufe mir ja hier keine Sachen. Nein, natürlich kann man immer Geld auch zu guten Zwecken verwenden irgendwie. Jeder sollte sich überlegen, wie er es tatsächlich einsetzt. Zum Beispiel auch sich mal überlegen, ob man nicht zu einer nachhaltigen Bank wechselt, weil diese Geldgeschäfte natürlich auch immer dazu verwendet werden, Waffenhandel zu unterstützen und in Drittweltländern große Schäden anzurichten. Aber das nur anbei irgendwie. Nee, ich würde nicht für sowas stehen wollen. Ich finde dieses Guru-artige, was das inzwischen bei ihr hat, ein bisschen furchteinflößend. Kann auch nicht so richtig Rat geben, deswegen, weil ich immer glaube, es ist eine individuelle Entscheidung. Und wenn jetzt Leserinnen und Leser aus meinem Buch Ideen mitnehmen können, was sie hoffentlich tun, dann eher die Idee, wie könnte ich denn Dinge bei mir selber umsetzen, wie falte ich Sachen zu Röllchen, sodass ich die in meinem Schrank aufbewahre, was für mich übrigens nicht funktioniert hat.
Ja, also der Effekt, als ich Ihr Buch gelesen habe, bei mir war, Sie haben Ihr Leben ausgemistet und alles, was darin gestört hat, auch noch korrekt ressourcenschonend entsorgt. Sie verzichten total auf Konsum, Sie besitzen nur ganz wenige Sachen und wenn Sie was brauchen, dann leihen Sie sich das aus. Sie machen nur noch Dinge, die sie glücklich machen, zum Beispiel als Freiberuflerin schreiben. Sie leben vegan, nachhaltig. Sie gehen auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Ganz ehrlich, als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, Anne Weiß ist sowas von perfekt und durchoptimiert. Da kriege ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich natürlich überhaupt nicht so viel mache.
Dafür habe ich das Buch nicht geschrieben, dass Leute ein schlechtes Gewissen kriegen, überhaupt nicht. Also es war ja, wie gesagt, ein Selbstexperiment. Und bei mir persönlich hat es dazu geführt, dass ich einfach einen offeneren Blick bekommen habe, dass ich mehr Zeit hatte, mich auch einzusetzen, wofür mir einfach die Zeit gefehlt hat. Man muss Dinge nicht perfekt machen, sagt eine von diesen Zero Waste
Queens. Sie finden sich nicht perfekt, oder?
Nee, ich finde mich tatsächlich auch nicht perfekt, nee. Ich glaube auch wirklich nicht, dass man tatsächlich irgendwie in diesem System, in dem wir leben, perfekt sein kann, weil es ist ja doch erfüllt mit Konsum und ich lebe ja auch in der Stadt. Also das heißt, die Dinge, die ich mitbenutze, sind ja auch irgendwie hergestellt worden. Also ich kann gar nicht innerhalb dieses Systems total perfekt minimalistisch leben. Das geht einfach nicht.
Das heißt, Sie sagen, Sie taugen eigentlich auch gar nicht zum Vorbild, oder wie muss ich das verstehen?
Nee, also wie gesagt, Vorbild möchte ich da auch gar nicht sein. Ich möchte einfach einen Blick darauf geben, dass man Dinge, die man verändern möchte, jetzt verändern muss. Oder dass man viel glücklicher sein kann, wenn man einfach auch Dinge in Frage stellt, die man bisher für eher eine Wahrheiten gehalten hat. Und so hatte ich ja auch diesen ganzen Konsum eigentlich für eine Sache gehalten, die sein muss. Und bin dazu gekommen zu sagen, es macht mich eigentlich wirklich viel freier und glücklicher, wenn ich das einfach nicht mehr habe in meinem Leben.
Und Sie werden zwischendurch nie schwach? Gibt es irgendwas, was Sie verführen könnte?
Ich war so ein bisschen verführt dadurch, dass ich gedacht habe, ich würde gerne zu dieser Klimakonferenz fahren nach Chile. Ich war vor Jahren mal in Chile, als ich noch geflogen bin. Und ich liebe dieses Land sehr. Mich machen diese ganzen Proteste da im Moment ziemlich fertig. Die haben das ja jetzt nach Spanien verlegt. Das war natürlich irgendwie halt auch so eine Sache. Das ist schon so ein Sehnsuchtsding irgendwie. Vielleicht segel ich da irgendwann mal mit einer Yacht hin oder ich lasse mich irgendwie sonst wie mitnehmen. Ich weiß es nicht. Aber solche Sachen, das bleibt dann auch so eine Vorstellung und das ist auch ein Traum, auf den man vielleicht hinarbeiten kann. Ich versuche dann, das CO2-neutral hinzukriegen und dann habe ich wirklich was von diesem Urlaub, weil ich natürlich auch länger da bleibe. Ich muss ja nicht nach 2-3 Wochen wieder weg.
Also Sie wollen bei Ihren Leserinnen und Lesern ja auch was anstoßen, habe ich daraus gehört. Glauben Sie denn wirklich, dass wir die Entwicklung umdrehen können und aussteigen können aus der Konsumgesellschaft, so wie wir sie jetzt haben?
Ich glaube, dass wir viel zu tief drinstecken natürlich. Trotzdem weiß ich, dass viele Menschen sich bereits Gedanken darüber machen. Deswegen glaube ich, dass das auch immer eine Entwicklung ist, die einen Kipppunkt hat, so wie unser Klimasystem auch Kipppunkte hat. Gibt es in der Gesellschaft natürlich auch so gesellschaftliche Kipppunkte. Man hat das gesehen ganz gut mit der veganen Ernährung. Als ich angefangen habe, Vegetarier zu werden, das war 1988 oder 89, da war Vegetarier zu sein noch ein totales Freaktum irgendwie. Ich war wirklich auf weiter Flur die Einzige, hatte ich das Gefühl, da wo ich wohnte zu der Zeit auf dem Land. Und inzwischen haben wir vegane Produkte in den Regalen der Supermärkte. Für mich ist das innerhalb meiner Lebenszeit eine sehr erstaunliche Entwicklung. Und natürlich bin ich froh darüber, auch wenn ich sehe, das sind alles in Plastik eingepackte Produkte, die würde ich jetzt persönlich, da würde ich eher Abstand von nehmen. Ne? Ich mag Gemüse und damit ist auch irgendwie halt mal das Beste geschafft. Aber ich glaube, dass es durchaus gesellschaftliche Entwicklungen geben kann. Ich glaube, man sollte da den Mut nicht aufgeben, dass man auch natürlich seinen Einflusskreis hat. Also ich kenne ja viele Menschen, die mich persönlich kennen und geht ja jedem so irgendwie, dass man halt so einen bestimmten persönlichen Einflusskreis hat. Man kann durchaus ein kritisches Bewusstsein mal diskutieren oder man kann das für sich auch irgendwie halt entwickeln und das weitergeben und auch Gedanken weitergeben, zu sagen, ich will dieses Jahr einen Urlaub machen, bei dem ich erholt bin. Ich möchte aber nicht fliegen, weil ich weiß, dass das irgendwie halt in der Kürze der Zeit das Schlimmste ist, was ich CO2-technisch tun kann innerhalb kürzester Zeit. Deswegen überlege ich mir, welche Sehnsuchtsorte es außerdem noch gibt, die ich mit dem Zug erreichen kann. Und ich erzähle das auch meinen Freunden und sage, das war ein toller Urlaub. Deswegen überlegen sich das dann vielleicht auch andere.
Das wäre ja mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr.
Ja, es kann ein guter Vorsatz sein.
Wenn man es denn durchhält.
Ich würde auch sagen, Lesen ist immer eine gute Sache irgendwie, sich weiterentwickeln. Erlebnisse statt Dinge und gerade in so einer Überflusszeit, die ja das Ende des Jahres ist. Wir haben danach ja auch immer natürliches Bedürfnis, Anfang des Jahres zu entrümpeln, Frühjahrsputz zu machen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind einfach zugestopft mit diesen ganzen Dingen.
Dankeschön, Anne Weiß.
Sehr gerne.
In ihrem Buch Mein Leben in drei Kisten, erschienen im Knauer Verlag, schreibt sie über ihr Leben als Minimalistin, wie es dazu kam und wie es jeder auch hinkriegen kann, ein Leben ohne übermäßigen Konsum zu führen. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.